Katechismus bei Radio Horeb, Leben mit Gott. Herzlich willkommen und grüß Gott. Dazu sagt Gregor Dornis. Mal wieder mit einer kleinen Sondersendung. Papst Franziskus traf sich in der vergangenen Woche am Donnerstag, 23. September, mit dem Rat der Europäischen Bischofskonferenzen in Rom. Und bei der Feier der Heiligen Messe fand er ernste, eindringliche Worte zur Situation der Kirche in Europa. Die christliche Tradition dieses Kontinents Europa dürfe kein historisches Relikt werden. Hören Sie in dieser Sendung die Predigt vom Papst Franziskus bei der Heiligen Messe anlässlich des Treffens des Rates der Europäischen Bischofskonferenzen.
Ci sono tre verbi che oggi ci offre la parola di Dio.
Das Wort Gottes bietet uns heute drei Verben, die uns als Christen und Hirten in Europa herausfordern. Nachdenken, wieder aufbauen, sehen. Vor allem zum Nachdenken lädt uns der Herr durch den Propheten Haggai ein. Überlegt, wie es euch geht, sagt er zweimal zu seinem Volk. Zweimal sagt er es dem Volk. Über welche Aspekte des eigenen Verhaltens aber sollte das Volk Gottes nachdenken? Hören wir auf das, was der Herr sagt. Ist etwa die Zeit gekommen, dass ihr in euren getäfelten Häusern wohnt, während dieses Haus in Trümmern liegt? Die aus dem Exil zurückgekehrten Menschen waren damit beschäftigt, sich wieder in ihren Häusern einzurichten. Und jetzt sitzen sie bequem und ruhig zu Hause, während der Tempel Gottes in Trümmern liegt und niemand ihn wieder aufbaut. Diese Aufforderung zum Nachdenken fordert uns heraus. In der Tat sind wir Christen in Europa auch heute versucht, es uns in unseren Strukturen, unseren Häusern und unseren Kirchen bequem zu machen, in den Sicherheiten, die die Traditionen geben, in der Befriedigung eines gewissen Konsenses, während sich um uns herum die Gotteshäuser leeren und Jesus immer mehr vergessen wird. Denken wir darüber nach, wie viele Menschen hungern und dürsten nach Gott, nicht mehr. Nicht, weil sie schlecht sind, nein, weil es an Menschen fehlt, die ihnen Appetit auf den Glauben machen und in ihnen wieder jenen Durst hervorrufen, den es im Herzen des Menschen gibt. Jenen uns mitgegebenen, unstillbaren Durst, von dem Dante Alighieri spricht. Und den die leichte, aber erstickende Diktatur des Konsumismus zu stillen versucht. Viele sind so weit, dass sie nur noch materielle Bedürfnisse spüren, nicht aber das Fehlen Gottes. Das beschäftigt uns natürlich, aber wie sehr beschäftigen wir uns wirklich damit? Es ist leicht, über diejenigen zu urteilen, die nicht glauben. Es ist bequem, die Gründe für Säkularisierung, Relativismus und viele andere Ismen aufzuzählen. Aber letztlich ist das unfruchtbar. Das Wort Gottes veranlasst uns, über uns selbst nachzudenken. Empfinden wir Zuneigung und Mitgefühl für diejenigen, die nicht die Freude hatten, Jesus zu begegnen oder die diese Freude verloren haben? Sind wir beruhigt, weil uns ja im Grunde genommen nichts Lebensnotwendiges fehlt? Oder sind wir beunruhigt, wenn wir sehen, dass so viele Brüder und Schwestern weit weg sind von der Freude Jesu? Durch den Propheten Haggai fordert der Herr sein Volk auf, über einen weiteren Punkt nachzudenken. Ihr esst und werdet nicht satt, ihr trinkt, aber zum Betrinken reicht es euch nicht, ihr zieht Kleider an, aber sie halten nicht warm. Kurz gesagt, die Menschen hatten, was sie wollten, aber sie waren nicht glücklich. Was fehlte ihnen? Jesus gibt uns die Antwort, sie erinnert an die Worte Haggais. Ich war hungrig und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich war nackt und ihr habt mir keine Kleidung gegeben.
La mancanza di carità causa l'infelicità.
Der Mangel an Nächstenliebe macht unglücklich, denn nur die Liebe sättigt das Herz. Die Einwohner Jerusalems, die auf ihre eigenen Interessen fixiert waren, hatten den Geschmack der Unentgeltlichkeit verloren. Das kann auch unser Problem sein, dass wir uns auf die verschiedenen Positionen in der Kirche konzentrieren, auf Debatten, Agenden und Strategien und dabei das eigentliche Programm, das des Evangeliums, aus den Augen verlieren, den Elan der Nächstenliebe, den Eifer der Unentgeltlichkeit. Der Ausweg aus Problemen und aus aller Verschlossenheit ist immer die unentgeltliche Gabe. Es gibt keinen anderen Ausweg. Denken wir darüber nach.
La via di uscita è quella del dono gratuito. Non c'è né un'altra. Riflettiamoci. E dopo aver riflettuto c'è il secondo passaggio, ricostruire.
Nach der Reflexion folgt der zweite Schritt, wieder aufbauen. Baut den Tempel wieder auf, fordert Gott durch den Propheten. Und das Volk baute den Tempel wieder auf. Sie geben sich nicht mehr mit einer ruhigen Gegenwart zufrieden, sondern arbeiten für die Zukunft. Das ist es, was der Bau des gemeinsamen europäischen Hauses braucht, das unmittelbar Nützliche hinter sich zu lassen.
Nelle pietre per ricostruire e l'altra mano la spada per difendere questo processo di ricostruzione. Non è stato facile ricostruire il tempio.
So einfach war das nicht, den Tempel wieder aufzubauen. Mit der einen Hand wurden da Steine aufeinander geschichtet, mit der anderen das Schwert geführt, um das Werk zu verteidigen. Das ist es, was der Bau des gemeinsamen europäischen Hauses braucht. Das unmittelbar Nützliche hinter sich zu lassen und zu der weitsichtigen Vision der Gründerväter zurückzukehren, einer prophetischen und gemeinschaftlichen Vision. Denn sie suchten nicht momentane Übereinkünfte, sondern träumten von der Zukunft aller. Auf diese Weise wurden die Mauern des europäischen Hauses errichtet, und nur auf diese Weise können sie wieder gefestigt werden. Das gilt auch für die Kirche, das Haus Gottes. Um sie schön und gastlich zu gestalten, müssen wir gemeinsam in die Zukunft blicken und nicht die Vergangenheit wiederherstellen. Leider ist es in der Mode, das Wiederherstellen der Vergangenheit, das tötet uns. Das tötet uns alle.
Dalla tradizione vivente della Chiesa che ci fonda sull'essenziale, sul buon annunzio, sulla vicinanza e sulla testimonianza. Da qui si ricorda.
Natürlich müssen wir auch beim Wiederaufbau der Kirche bei den Fundamenten beginnen, bei den lebendigen Traditionen der Kirche, die auf das Wesentliche, die frohe Botschaft, die Nähe und das Zeugnis gründet. Von dort aus beginnt man mit dem Wiederaufbau, von den Fundamenten der Urkirche und der Kirche aller Zeiten her. Von der Anbetung Gottes und der Nächstenliebe her, nicht von unseren eigenen Vorlieben aus. Liebe Brüder, ich möchte euch für diese nicht einfache Arbeit des Wiederaufbaus danken, die ihr mit der Gnade Gottes leistet. Ich danke euch für diese ersten 50 Jahre im Dienst der Kirche und Europas. Ermutigen wir einander, ohne jemals in Entmutigung oder Resignation zu verfallen. Wir sind vom Herrn zu einem großartigen Werk berufen, nämlich daran zu arbeiten, dass ein Haus immer einladender wird, dass alle eintreten und darin leben können, dass die Türen der Kirche für alle offen stehen und dass niemand in Versuchung gerät, nur auf die Schlösser zu schauen und sie auszutauschen.
Cambiamento va da un'altra parte, viene dalle radici, la ricostruzione va da un'altra parte. Il popolo di Israele ricostruì il Tempio con le proprie mani. I grandi ricostruttori della fede del continente hanno.
Das Volk Israel baut den Tempel mit seinen eigenen Händen wieder auf. Die großen Erneuerer des Glaubens auf dem Kontinent tun dasselbe. Sie setzen sich mit ihren bescheidenen Möglichkeiten ein und vertrauen auf Gott. Ich denke an Heilige wie Martin, Franziskus, Dominikus, auch Pater Pio, dessen wir heute gedenken. Und an die Patrone wie Benedikt, Kyrill, Methodius, Brigitta, Katharina von Siena und Edith Stein. Sie begannen bei sich selbst, sie änderten ihr Leben, indem sie das Geschenk der Gnade Gottes annahmen. Sie kümmerten sich nicht um dunkle Zeiten, um Widrigkeiten und den ein oder anderen Zwist. Das gab es immer. Sie verloren keine Zeit mit Kritik und Schuldzuweisungen. Sie lebten das Evangelium, ohne dabei auf ihren Einfluss und politische Dinge zu achten. So verkörperten sie mit der sanften Kraft der Liebe Gottes seinen Stil der Nähe, des Mitgefühls und der Zärtlichkeit. Sie bauten Klöster, machten Land urbar, gaben Menschen und Ländern ihre Seele zurück. Kein Sozialprogramm, nur das Evangelium.
Nessun programma sociale, fra virgolette, solo il Vangelo. E col Vangelo sono andati avanti. Ricostruite la mia casa. Il verbo è coniugato al plurale.
Baut den Tempel wieder auf. Das Verb steht im Plural. Jeder Wiederaufbau erfolgt gemeinsam im Zeichen der Einheit mit den anderen. Es mag unterschiedliche Visionen geben, aber die Einheit muss immer gewahrt bleiben. Denn wenn wir die Gnade der Einheit bewahren, bewirkt der Herr auch dort etwas, wo wir nichts vermögen. Das ist unsere Berufung, Kirche zu sein, ein einziger Leib. Das ist unsere Berufung als Hirten, die Herde zu sammeln, sie nicht zu zerstreuen und schon gar nicht sie in schönen, geschlossenen Gehegen zu halten. Wiederaufbauen bedeutet, das Handwerk der Gemeinschaft auszuüben und auf allen Ebenen an der Einheit zu weben. Nicht mittels einer Strategie, sondern durch das Evangelium. Wenn wir auf diese Weise wieder aufbauen, geben wir unseren Brüdern und Schwestern die Chance zu sehen. Das ist das dritte Verb, mit dem das heutige Evangelium endet. Herodes versucht, Jesus zu sehen. Heute wie damals wird viel über Jesus gesprochen. In jenen Tagen hieß es, Johannes ist von den Toten auferstanden, Elia ist erschienen, einer der alten Propheten ist auferstanden. Alle diese Menschen schätzten Jesus, aber sie verstanden seine Neuheit nicht und zwängten ihn in Schemata, die sie schon kannten, Johannes, Elias, die Propheten. Jesus lässt sich aber nicht in die Schublade des Hörensagens stecken. Jesus ist immer Neuheit. Wer Jesus begegnet, begeht ihm nicht etwas Altvertrautem, sondern muss immer staunen. Viele Menschen in Europa denken, dass der Glaube etwas ist, das man schon gesehen hat und das der Vergangenheit angehört. Warum? Weil sie nicht gesehen haben, wie Jesus in ihrem Leben wirkt. Und oft haben sie ihn nicht gesehen, weil wir ihn nicht genug durch unser Leben gezeigt haben. Denn Gott zeigt sich in den Gesichtern und Gesten von Männern und Frauen, die durch seine Gegenwart verwandelt wurden. Und wenn Christen, anstatt die ansteckende Freude des Evangeliums auszustrahlen, abgenutzte, intellektualistische und moralistische religiöse Schemata vorbringen, dann sehen die Menschen den guten Hirten nicht. Sie erkennen denjenigen nicht, der jedes einzelne seiner Schafe liebt, beim Namen ruft und es sucht, um es auf seine Schulter zu nehmen. Sie können den nicht sehen, dessen unglaubliche Passionsgeschichte wir verkünden, weil er nur eine einzige Passion hat, nämlich den Menschen. Diese göttliche Liebe, barmherzig und überwältigend, ist die immerwährende Neuheit des Evangeliums. Und sie verlangt von uns, liebe Brüder, weise und mutige Entscheidungen, die im Namen der verrückten Liebe getroffen werden, mit der Christus uns gerettet hat. Sie fordert uns nicht auf, Gott zu beweisen, sondern Gott zu zeigen, so wie es die Heiligen taten. Nicht mit Worten, sondern mit dem Leben. Sie verlangt von uns Gebet und Armut. Sie verlangt Kreativität und Unentgeltlichkeit. Helfen wir dem an Müdigkeit erkrankten Europa von heute, das immer jugendliche Gesicht Jesu und seiner Braut wieder zu entdecken. Wir können nicht anders, als uns selbst ganz dafür hinzugeben, damit diese zeitlose Schönheit gesehen werden kann.
Das ist der Katechismus bei Radio Horeb. Wir hörten gerade eben Papst Franziskus. Am Donnerstag, 23. September, traf sich der Rat der Europäischen Bischofskonferenzen und es gab eine gemeinsame Feier der Heiligen Messe mit dem Papst. Und wir haben noch ein bisschen Zeit in dieser Sendung. Schauen wir noch in ein Buch von Josef Bordart, Credo, Wissen, was man glaubt. Erschienen ist dieses Buch im Lepanto Verlag. Der hat uns gestattet, dieses Buch hier zu präsentieren. Anhand des apostolischen Glaubensbekenntnisses, das wir ja sonntags in der Heiligen Messe sprechen, anhand dieser einzelnen Artikel, wie es heißt, also ich glaube an, ich glaube das, anhand dieser einzelnen Artikel des apostolischen Glaubensbekenntnisses entfaltet Josef Bordart einfach und verständlich die Grundlagen und die Bedeutung des christlichen Glaubens. Hören wir jetzt seine Ausführungen zum Artikel Ich glaube an Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Es liest Rolf Wundrack.
Den Schöpfer des Himmels und der Erde. Wenn Gott der Schöpfer aller Dinge ist, wer hat dann diesen Schöpfer erschaffen? Mit dieser Frage versuchen einige philosophisch interessierte Menschen, den Schöpfungsglauben elegant zu widerlegen. Gott legt gleichsam seine Kreativität in die Natur hinein. Der Schöpfergott bedient sich dabei der göttlichen Vernunft seiner Gottheit. Das ist eine Idee, die bereits Thomas von Aquin hatte.
Im heutigen Katechismus hörten Sie zum Ausklang dieser Sendung einen Auszug aus dem Buch Credo, Wissen, was man glaubt. Es las Rolf Wundrack. Credo, Wissen, was man glaubt. Ein Buch von Dr. Josef Bordart, erschienen im Lepanto Verlag. Danke an den Verlag, dass wir das hier präsentieren dürfen. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, finden Sie dann nicht in unserer Mediathek, auch nicht auf der CD, die es von dieser Sendung gibt. Das können Sie dann alles nachlesen im Buch von Josef Bordart. Credo, Wissen, was man glaubt. Erschienen im Lepanto Verlag. Und wenn wir schon beim Autor Josef Bordart sind, von ihm ist ein neues Buch auf dem Markt. Es heißt Corona und Klima zur Deutung des Wandels, eine philosophische Deutung unserer Gegenwart des katholischen Publizisten Josef Bordart. Darüber werden wir hier auch noch an anderer Stelle sprechen. Corona und Klima zur Deutung des Wandels. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis. Hier folgt jetzt um 17:15 Uhr die Reihe zum Nachdenken.